Aggery Date, der Podcast aus dem Aggerital.
Ich begrüße euch ganz herzlich zum Aggery Date, einem Podcast von Tino Hofstetter. Ich bin Geschäftsinhaber von der Frühform der Kommunikationsagentur hier im Aggerital. Und ich habe immer wieder ein Gespräch mit spannenden Gästen. Und zwar sind das Leute aus dem Aggerital. Ich interessiere mich für Geschichten von Menschen und für die Menschen selber. Und in meinem ersten Podcast darf ich ganz herzlich begrüßen den Geni Häusler. Salut Geni.
Grüß dich, Dino.
Vielen Dank, dass wir mit bei dir dürfen, hier im Keller unten sein. Ganz schöner Raum. Geni Häusler, für die, die dich nicht kennen, wer bist du?
Also, Geni Häusler, ich bin da in diesem Haus aufgewachsen, geboren da oben im St. Anna. Und wir sind 8 Geschwister da in diesem Haus. Im gleichen Haus ist aber auch schon der Flüghof aufgewachsen, geboren 1656, das gleiche Haus. Und für mich ist, meine Kinderzeit hat sich da in dieser Umgebung abgespielt, mit verschiedensten Handwerkern und Händlern und alles, haben wir alles bei uns vor dem Haus rausgegangen. Gerade unten dran Bäckerei, ein bisschen weiter hinten ein Bauer, nachher noch ein bisschen weiter unten aus Egoladen, einer dran ein Fuhrme, also wo auch Leichen transportiert hat, ein Sattler, im Dorf von der Schmied. Da sind wir natürlich immer schauen, was da alles läuft, was man da sieht und so.
Du bist im Oberdorf, ist das für die nicht wissen, wo du wohnst?
Genau.
Im Oberdorf zu Unterägeri, ganz in der Nähe von der Marienkirche, darf man sagen. Wann bist du geboren? Hast du den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt?
Nein, den Zweiten Weltkrieg habe ich Gott auch nicht mehr miterlebt. Ich bin 1948 geboren, wobei die Kriegssituation, die ganze Sache, die haben wir schon noch gespürt. Die war schon relativ lang umeinander, ob es nicht wieder einen Dritten Weltkrieg gäbe. Nachher war dann 1956 dann der Ungarnaufstand mit entsprechenden Folgen, dass viele Ungarn da angekommen sind. Gleichzeitig haben wir ab 1948 den ungarischen Landesbischof von der Schweiz da gehabt. Also ist für uns immer ist Krieg ist immer irgendwie ein Home gewesen. Das haben wir schon gewusst. Und in meinem Haus, mein Vater war sehr engagiert gewesen, der hat immer wieder von so Zeug erzählt. Also das ist... Wir haben von dem gespürt noch. Und 56 sowieso. Dort ist es darum gegangen, eventuell sogar, müssen wir echt jetzt wieder die Rucksäcke packen, wenn wir hätten sollen voran, wenn etwas passiert wäre. Oder eben nicht.
Du bist in der Nähe von der Kirche aufgewachsen. Hast du selber auch mit der Kirche Berührungspunkte gehabt in deiner Kindheit oder später vielleicht?
Genau. Die Kirche war für uns etwas vom Wichtigsten gewesen, neben der Schule. Ich bin zwischen beiden Kirchen innen, zwischen den neuen Pfarrkirchen, 1860 gut, und zwischen den Marienkirchen, wo dann der Pfarrer Flüghof 1725 als Pfarrer da angekommen ist, aber vorher schon fertig, 21 ist eingeweiht worden. Von dem her gesehen sind wir sehr stark mit den Kirchen verbunden. Katholizismus damals, in meiner Kinderzeit, ist sehr präsent gewesen. In die Schulen auch. Die Schulen hatten wir Schulmessen gehabt, Mittwoch und Freitag. Dort sind praktisch alle Schüler sind ins Kirchen gegangen. Die Lehrer waren dabei gewesen. Die Lehrer waren in der Regel von hinter ihren Klassen gewesen. Und haben geschaut, dass es einigermaßen gesittet abläuft. Also Kirche und Schule, Kirche und Gemeinde ist total verrenkt.
Und das hat für dich, hat sie die Einfluss gehabt auf deinen beruflichen Werdegang oder auf dein Leben so? Oder,
Eigentlich ganz entscheidend, weil mich hat immer Musik interessiert und wir haben in der Pfarrkirche, wir haben eigentlich nur noch in der Pfarrkirche Messe gehabt in meiner Kinderzeit. Die Marienkirche ist, haben wir lange Zeit als eben die alte Kirche angeschaut und hat sie gar nicht mehr gebraucht. Und dann hat das, wir haben ein Orchester gehabt, wir hatten ein sehr gutes Orchester gehabt, einen sehr guten Chor. Und bei einer Festmesse ist dann natürlich hinten die Orgel voller Leute gewesen. Einerseits Orchestermusiker und andererseits Sänger. Und dann ist in meiner Kinderzeit, dann an der Hochfest, ist immer ein Pontifikalamt gewesen. Da war dann der Bischof da gewesen. Das heisst, wenn unser Bischof, der Bischof Stefan, wenn der Messe hat, dann hat man dem gesagt, das Pontifikalamt. Die Pontifizien, das ist der Bischofsstab und die Mitra. Und die sind dann eingesetzt worden, dieser Messe. Und entsprechend gross war dann das Ganze aufgezogen. Da war der Bischof der, der die Messe geleitet hat, plus sicher 3 Priester, die ihm sekundiert haben, plus ein Prediger, plus etwa 20 Ministranten.
Bist du eigentlich zu der Musik gekommen?
Ja, eindeutig. Also wir überhaupt Sägeri, also Oberägeri hat nicht so viel gehabt wie wir. Unterägeri ist wahrscheinlich wegen dem Flügauf damals, wo das sehr gefördert hat, schon aufgestiegen und ständig dranbleiben. Dass wir auch stehend zur Orchester gehabt haben. Also Streicher, Bläser hat es natürlich überall gegeben, aber Streicher nicht. Aber wir haben das gehabt. Wir sind glücklich gewesen, dass wir ab Mitte 1800 einen sehr guten Musiker hatten. Lehrermusiker, der Thomas Nussbaumer. Der hat einen weissen Schnauz gehabt. Und dann haben wir den Schnauzli gesagt. Und der hat das ganze Zeug geleitet bis 1912. Und auf sehr hohem Niveau. Selber hat er auch noch gedichtet und. Das war ein Tausendsatz. Auch das ist natürlich entscheidend, dass man solche Führungsleute hat, die das Zeug tragen können. Und das ist so gemacht worden. Nachfolger von ihm sind nachher andere geworden, die eben so ein Level hatten, wo man eingekauft hat, als Lehrer angezogen hat. Nicht gewählt, sondern geholt. Du musst bei uns, wir zahlen dir, du kommst einfach da, wir brauchen einen Musiker, wir brauchen einen Lehrer. Und dann sind die gekommen und haben das geleistet. Und haben natürlich auch gewisse Ressourcen zur Verfügung gehabt. Eben zum Beispiel ein Chor oder ein Orchester plus ein Orgel, der etwas geboten hat damals noch.
Und du selber hast ein Musikinstrument, sehe ich hier einen Bass stehen. Hast du schon immer Bass gespielt oder hast du früher ein anderes Instrument gespielt gehabt?
Ja, ich habe da einen langen Weg hinter mir. Ich habe mit Blockflöten angefangen, wie sich das gehört. Habe dann aber zu wenig geübt und mich nicht mit den Noten auseinandergesetzt, sodass ich also nicht können, einfach Noten lesen und spielen. Das hat mich aber über meine Lebtung eigentlich geärgert, dass ich das nicht kann. Habe dann nachher beim Lotti Henkeler Geigen Stunden nehmen. Mein Vater hat mir, als ich einmal den Wunsch geäussert habe, ich würde eben gerne Geigen spielen, hat er mir Geigen organisiert über das Lotti Henkeler. Das war damals natürlich finanzieller Hosenlupf. Und dann habe ich dann 5 Jahre bin ich beim Lotti gewesen. Und nachher habe ich dann gehört, in der Säcke habe ich aufgehört, aber auch immer zu wenig geübt. Ja, so ist es halt gegangen. Und dann bin ich später, als ich zur Schule war, bin ich dann bei dem Pfadi gewesen. Kollegen gehabt, dort haben wir viel gesungen, da habe ich mit Gitarren angefangen. Nachher bin ich ein paar Jahre an der Jazzschule in Zürich. Die haben eine aufgetan, vorher hat es nie etwas gegeben. So. Und dann habe ich dort mein Harmoniegefüge auf der Gitarre können erweitern. Ja.
Aber ist immer beim Hobby geblieben? Immer. Du hast das nie können beruflich machen oder so?
Genau, immer. Also, was heisst beruflich? Ich habe nachher als Reallehrer, habe ich dann später, bin ich der Musiker gewesen, den Schulhäuser, wo ich war.
Also, jetzt hast du doch auch die unterrichtet in Sachen Musik, aber du bist nie an der Musikschule selber als Lehrer tätig gewesen, oder
nein.
Schon?
Nein, weil ich habe keinen Musikerabschluss. Habe ich auch gar nicht wollen. Ich wollte Reallehrer werden später, dann, also Jahre später, nachdem ich x Jahre andere Berufsrichtungen gearbeitet habe, habe ich dann ein Seminar nachgeholt und habe dann als Primarlehrer zuerst, wo ich aber gerade eine Realschule übernommen habe, ich konnte Gottlob auf Oberägerin, habe ich einen Lehrauftrag bekommen für 2 Jahre, aber habe dafür müssen eine 27er Klasse Realschüler übernehmen, als gerade zum Seminar aus. Ich war aber wohl 31 gewesen, also von dem her gesehen, ist die Altersdifferenz doch einigermaßen gewesen.
Und die Lebenserfahrung war auch schon ein bisschen da gewesen. Genau.
Dann ist es relativ gut gegangen. Und nachher, als ich dann zu KMU, während dieser Zeit, wir mussten die Ausbildung haben wir nur machen als Reallehrer. Wenn man Schule gegeben hat, sonst hätten wir gar nicht Reallehrer werden können. Dann mussten wir, ich musste 36 Wochen Kurs machen in diesen rund 4 Jahren, wo man dann dran war. Man da überall in die Schulhäuser reingekommen und hätte dann bei Kollegen schauen und nachher wieder Ausbildungssequenzen und so. Sehr gute Ausbildung gehabt, dann habe ich dann mit der Zeit das einigermaßen drauf gehabt, sodass ich dann als Reallehrer relativ gut Erfolg hatte.
In Sachen Musik ist natürlich dein Sohn, der Dani, bekannt. Hat er das von dir ein bisschen geerbt? Oder hast du ihn fast ein bisschen zur Musik gezwungen?
Also das mit dem Zwingen, das ist eine andere Sache. Zwingen kann man gar nicht. Musik kann man sogar nicht erzwingen. Das geht gar nicht. Von mir aus gesehen. Was ich da erzwungen habe, ist einfach, man macht einfach etwas. Man macht Musik. Und das haben sie ja gesehen. Ich mache ständig, ich muss ständig üben, gehe ständig in Proben. Bei 6 Orchestern, die ich gespielt habe, über 30 Jahre. Und das haben sie gesehen, und das ist normal. Also Musik machen ist in dem Haus innen normal. Welches Instrument ist egal, ob das Saiteninstrument ist oder ob das Klavier ist oder was, das ist alles umeinander. Bei uns in meinem Haus innen sind die Instrumente immer offen gewesen. Ich habe meine Geige nie mehr verpackt, weil das habe ich immer gehasst, wenn ich musste den Geigenkasten auftun und das Zeug rausgrübeln. Wenn ich eine Geige spielen wollte, habe ich die genommen und habe gespielt und habe sie wieder angelegt. Und das Auspacken hat mich dermassen blockiert, das habe ich dann meinen Söhnen auch nicht antun wollen. Ihr könnt das einfach da anlegen, ein bisschen geschickt, und dann könnt ihr das wieder nehmen und wieder spielen.
Aber ein gewisser Stolz ist natürlich schon da, dass der Dani doch in der Musik so weit gebracht hat.
Ja gut, das ist natürlich immer etwas. Also wenn einer etwas erreicht und gut wird. Also bei Musikal ist es natürlich so, dass das, was er macht, für mich auch interessant ist als Musikbegeisterter und Musiktätiger. Ich habe ja manches Jahr mit ihm zusammengespielt in der Kapelle. Ich habe mit der Guffbuben 2 Platten aufgenommen, die ich den Bassist gemacht habe. Wobei aber ich habe dann nie meine eigene Sache gespielt, sondern dann hat man meine Bässe schreiben. Ich habe gesagt, ich habe nichts zu tun mit der Volksmusik. Ich weiß nicht, wen ihr spielt. Du weißt das, du schreibst das, und dann machen wir es so. Hat den Vorteil gehabt, dass der Pianist, der der linken Hand ja den gleichen Bass sollte machen, wenn wir zwei dann immer genau den gleichen Bass gespielt haben. Das heisst, wir haben den entsprechenden Power gehabt. Und das ist natürlich dann auch ins Volkshaus. Das haben wir dann auch gehört, aha, die spielen halt ein bisschen anders als die anderen. Ja. So ist das. So bin ich dann halt später in der Volksmusik eine Weile lang, bis dann der Dani um 20 mal ein ganz anderes Zeug gemacht hat. Und ich habe gar keine Zeit mehr gehabt. Habe auch nicht wollen. Also, ich habe nicht wollen, da gucken, Volksmusik machen. Das interessiert mich auch wenig. Mich interessiert die klassische Seite.
Die kennt man von der Musik, aber nicht nur von der Musik her, sondern auch von den Torführungen. Wie bist du zu den Torführungen gekommen?
Torführungen hat mich eines der Peter Reiter gefragt, würdest du das nicht machen? Und dann, also, ich war schon pensioniert gewesen. Und dann habe ich gesagt, ja, müsst ihr schauen. Also ich mache es nur, wenn ich mit Bildern operieren kann. Ich will A3 Bilder haben, die ich mitnehmen kann, dass ich den Leuten, die ich etwas erzählen will, auch zeigen kann, was ich da erzähle, oder dass ich etwas vorstellen kann über das Bild. Und nachher habe ich dann versucht, da Bilder zusammenzustellen und habe dann versammeln. Und dann habe ich im 16. habe ich dann angefangen, die ersten Führungen zu machen. Zuerst einfach im alten Dorfteil, und dann ein paar Jahre später habe ich es erweitert auf 4 Führungen im ganzen alten Dorfteil, an der Lorze 1, an der Lorze 2 und Unteregger in Südost. Und an der Lorze 1 und an der Lorze 2 klingt ein bisschen komisch. Wenn man auf der einen Seite von der Lorze ist, ist man an der Lorze, und wenn man auf der anderen Seite von der Lorze ist, ist man wieder an der Lorze. Also der Ausdruck stimmt.
Vielleicht einen kleinen Werbeblock. Wie kann man die Führungen buchen?
Geht über Bürgergemeinde und ist auch öffentlich ausgeschrieben. Die Bürgergemeinde macht das, tut das ausschreiben, und sie tun auch irgendwo Inserat alle Gesetze in der Zeit. Da kommt manchmal etwas. Von dem her weiss man es dann. Und jetzt ist es eigentlich ein Stück weit bekannt. Die Leute wissen, dass man kann, wenn es einem interessiert oder wenn es geht.
Wie bist du zu dem ganzen Wissen gekommen?
Ah gut, ich habe natürlich schon von meiner Kindheit her. Jetzt kommt eben das, wo ich aufgewachsen bin, in diesem Haus. Der Flughof hat mich interessiert. Weil wie kommt das, dass einer 16, 56 da als Bub auf die Welt kommt und nachher in die Welt rausgeht, in Mailand doktoriert und. Also das ist ja unglaublich. Und nachher wird der Dekan da in Wiel, St. Gallen, und ist einer vom Eisgott wie hoch oben und kann uns nachher eine Kirche bauen. Von dort aus, das Managen und alles, das ist dermassen für mich unglaublich gewesen, dass mich der Mann von interessiert. Wobei wir aber als Dorfbevölkerung von ihm praktisch nichts gewusst haben. Das haben wir dann auch, habe ich dann auch zusammensuchen für mich. Hauptsächlich vom Pfarrer Rieder. Der Pfarrer Rieder hat ein paar Sachen rausgegeben. Ein paar Büchli. Unter anderem da die, das sind so quadratische Büchli, wo er die Pfarrei darstellt. Und dort haben wir einiges zusammenlesen können. Und dann habe ich natürlich auch versammeln, lehnen Sie mich. Und dann fällt sich das irgendwann, fällt sich das verdichten. Und die Frage sagt man es mit Partnern, und dann heißt, ja, interessiert dich das? Und dann kommt das und dieses und jenes zu einem. Und der Fundus wird länger sie grösser.
Gibt es Personen, die dich in deinem Leben da stark geprägt haben oder dich dir geholfen haben, die Informationen weiterzutragen?
Einer ganz wesentlicher Mann ist der Erwin Häusler. Erwin Häusler, Häusler. Er ist, ich bin Kirchenchor, mit 19 bin ich Kirchenchor und er war Präsident vom Kirchenchor. Und er hat das von mir aus gesehen damals, so wenn ich das könnte beurteilen, phänomenal gemacht. Ist leider dann aber gleich wieder gegangen, weil er, also gleich austreten, weil er nachher CVP-Präsident geworden ist. Da hat er es anders aufgegeben. Aber er war für mich entscheidend gewesen, überhaupt, was Historien anbelangt. Er hat dann einen Häuslerstammbaum hat er wollen machen, hat dann als Bürgerratspräsident, wo er auch noch war, über einige Zeit, hat, ist er natürlich an der Quelle gewesen und hat die Daten der Leute auf Kärtli aufgeschrieben und hat die Kärtli alle bei sich gehabt und hat die immer erweitert, bis er einen riesen Fundus gehabt. Und dann hat er mich in der, ziemlich genau 80, hat er mich mal gefragt, ob ich mit ihm auf Bern käme, er hätte gehört. Dort oben gäbe es eine Frau, die könne Stammbäume zeichnen. Dann sind wir auf Bern und dann, ich sehe mich immer zu dieser Frau gekommen, da in die Wohnung rein, und dann hat sie da einen wunderschönen Stammbaum A4 an der Wand gehabt. Also das war natürlich nur eine Familiendarstellung gewesen. Und dann haben wir gesagt, also, ja, schon ein bisschen grösser wie das, schon ein bisschen. Ja, wie gross, da hat sie dann gefragt. Und hat der Erwin seine Mappen aufgetan und hat die Bündel von Karten für ihn genommen. Ja, wir reden jetzt von dieser Grössenordnung. Und dann hat sie dann aber gemeint, nein, ja, das können sie gar nicht. Das ist absolut überfordert, das können sie nicht. Und dann sind wir wieder abgeschlossen im Moment, sind wir wieder heim. Und dann hat sich ergeben, dass der Markus, Markus Häusler, was ist der zweite? Nein, ist der jüngste. Der Markus, der jüngste Sohn von Erwin, der hat gerade das Studium fertig gehabt als Zeichnungslehrer, Mittelschulzeichnungslehrer, und hat keine Stelle gehabt. Und hat mir der Vater gesagt, du könntest doch jetzt dich an Stammbaum machen. Und hat dann tatsächlich unseren Stammbaum gezeichnet, den von der Häusler. Wo der Erwin und die Karten alle beieinander gehabt, haben wir die zweckgelegt, hat die Familien verhängt, hat dann nachher eine Versammlung gemacht, das Zeug ausbreiten kann, in der Post unten am Boden. Und nachher hatten die Leute, die da gekommen sind, die da Interesse hatten, dann müssen durchschauen, ob ihr Zeug stimmt, da ihre Abstammungen, was sie alles wissen. Und dann hat dann der Markus das Zeug gezeichnet. Und seit ich den Stammbaum habe, also 1982 ist dann rausgekommen, da bin ich natürlich, ja, tagelang über alles zusammengezählt. Vor dem Stammbaum gestanden und versucht irgendwie zu schauen, wie das läuft. Und hat es natürlich so viele Konsequenzen nach Hause. Was alles noch zusammenhängt und dann mit dem Erwin wieder diskutiert, was ist denn noch gewesen und. Und ich bin immer in die Beiz gegangen. Bin immer an den Stammtisch gegangen.
Wo?
Damals, also am Anfang noch in der Post, bis sie dann nicht mehr war. Und nachher hauptsächlich Lindenhof und nachher, ja, so hat sich das ein bisschen verteilt. Und dann habe ich dann mit diesen Leuten, die etwas, ja, das Gefühl gehabt, man könnte etwas rausholen, mit denen geredet und so hat sich das einfach zusammensammeln.
Ja, zum Erwin Häusler noch. Ich muss sagen, ich bin vor 16 Jahren hierher gekommen und das ist ganz ein feiner Herr. Das ist einer von denen, der mich am wärmsten empfangen hat. Ganz, ganz guter Herr gewesen. Und ist er verwandt mit dir?
Er ist mit mir über seine Frau verwandt. Wobei nicht, wir haben ja zwei grosse Stammhäusler. Ich gehöre zum einen und Erwin seine Frau zum anderen Stamm. Also ich bin ein Anhörler und Erwin seine Frau ist ein Baschi. Und der Erwin kommt nochmal aus einem anderen Stamm raus. Er ist ein klein wieder oder auch gross wieder, je nachdem, wie man schaut, wo es durchgeht. Und dann, als wir den Stammbaum hatten, haben wir gesehen, wie das verläuft, wie die sind. Und dann, als ich den Stammbaum in der Zeit, als ich studiert habe, kommt mir auf einen Sinn, ich habe ja meine Großmutter vaterseits, die heisst Häusler Häusler, Meinrad Häusler und Agatha Häusler. Wie geht denn das? Und dann habe ich dann die gefunden auf dem Stammbaum. Jetzt ist das ein Paschi. Meine Großmutter ist ein Paschi. Okay. Heisst nichts anderes, als mein Großvater ist ein Ahörler. Meine Großmutter ist ein Paschi. Jetzt kommen die Paschi-Stämme und Ahörler-Stämme bei mir genetisch zusammen. Und da habe ich später dann auf einmal gesehen, unten dran, wenn ich genau anschaue, deren ihre Eltern haben auch Häusler-Häusler geheissen. Und jetzt kommt deren ihre Mutter aus einem ganz anderen Stamm raus. Weder ein Paschi noch ein Anhörler, sondern es gibt noch einen anderen Stamm. Wo keine Eule Maurissen, sagen sie denen, kommt die dort raus. Also sind über die Großmütter ist alles bei mir verhängt. Okay. Und dann wird es richtig interessant. Da habe ich beim Stammbaum durchschauen, wo hat es Frauen, die einen Häusler-Kuraten haben, irgendwo. Da muss aber alles, das ist so gross geschrieben, oder Wahnsinn, ich schaue mir alles durch. Und da habe ich immer angestrichen auf dem Glas. Und dann habe ich langsam gesehen, was durchgeht. Und dann hat das natürlich auch in den Verhängungen nach Hause. Das ist dann eben das Interessante.
Ich würde euch gerne mal kurz auf die Torführungen zurückkommen. Was macht ich an dieser Arbeit, an dieser Führung, was macht dir da so viel Freude? Oder warum machst du das auch weiterhin noch?
Also ich habe auch als Lehrer immer Geschichte gegeben. Ich war da eigentlich immer der Geschichtler gewesen. Geschichtler und Naturlehrer. Mathe haben die anderen gemacht meistens. Und dann, ich habe immer Geschichte gerne verkauft, im Sinn von, mich hat es gedacht, wenn die Schüler geschnallt haben, verstanden haben, was ich meine, dann sind sie auf einmal interessiert worden, das oder dieses. Ich habe aber auch mit meinen Schülern in der ersten Oberstufe immer einen Stammbaum gemacht. Ihren Stammbaum mussten sie zusammenfragen. Und nachher ist das auf einmal, schau jetzt, meine Mutter weiss gar nichts. Zum Beispiel. Und nachher, ja, da musst du auch nachfragen, da musst du weitergehen und schauen. Und das hat das eigentlich, mich dachte, das war der Zünder für meine Schüler, dass das nachher das Interesse geweckt war.
Es sind also Geschichten, die du da erzählst. Architektur selber interessiert dich weniger?
Weniger, einfach natürlich vom Optischen her schon. Einfach so anschauen, ist ja schön, aber dass ich dem nachher gar nicht.
Aber sind wir ehrlich, jetzt unter uns, Unteregri ist jetzt nicht wirklich ein Dorf, das für schöne Architektur steht.
Ja, schon. Wenn du Marienkirche anschaust und die Heilige Familie anschaust, die Grosskirche, die ist schon ein bisschen außerordentlich gegenüber von anderen Dörfern. Ich kenne nicht so schnell Dörfer, die eine ähnliche Masse haben wie wir da.
Ja, aber wenn ich jetzt denke, in einem Engadin oder in einem Berner Oberland mit dem Chalet und so, da haben wir schon ein paar sehr schöne Häuser da, aber es gibt auch so ein bisschen Wildwuchs.
Ja, das ist natürlich so. Ich glaube, das hat auch mit dem Geld etwas zu ein Stück weit. Also wenn man ein Holzhaus hatte, jetzt historisch gesehen, hatte, ist man ja versorgt gewesen, wenn das einigermaßen dicht war und die ganze Heizerei und so funktioniert hat. Und mehr hat man hat auch kein Geld gehabt, um mehr zu machen. Wer hat Geld gehabt in unserem Dorf bis, wenn wir sagen, Mitte letztes Jahrhundert, also Mitte 1900, ja, 1900, 1950 kommen wir an. Das sind ein paar Bauern, das sind die Lehrer, sind für uns immer reiche Leute gewesen, haben wir gemeint. Und nachher sind es da die anderen Geschäftsherren, wie zum Beispiel da Usego und so weiter, die das Geschäft haben, die haben wir als reich angeschaut. Aber wir sind alles andere. Ist da, wenn ich da meine Schulkameraden anschaue und durchzähle, wer ist jetzt wie, dann sind das Arbeiterkinder gewesen. Der Grossteil, was? 95% Minimum.
Der Reichtum ist mit den Zuzügen gekommen, oder? Also wir können Land verkaufen.
Also der Reichtum, den man jetzt sieht. Der andere Reichtum ist natürlich, oder Reichtum, für den Schluss sagen, ist auch durch die Spinnerei natürlich, dass wir dort können arbeiten. Vorher haben wir ja nie können arbeiten. Wo haben wir können Geld verdienen beim Arbeiten? Da, nie. Man hat sich selber versorgt und versucht, über Wasser zu halten, bis 1900 umeinander. Und nachher hat es angefangen ausstrahlen. Viele sind nachher auf Zug in Delingen gearbeitet. Zum Teil als Hilfsarbeiter, aber denen ihre Jungen haben dann später einen Beruf gelernt, der unter Umständen nicht reinpasst hat. Das hat X gegeben, wo die Jungen auch in der LG gearbeitet haben, oder im Rittmeier oder in der Verzinki, wo dann durch das eben ein bisschen Geld gekommen ist. Aber viel mehr jetzt eben nicht gegeben.
Wie siehst du die Zukunft von Unteräger in so Sachen, ja, wie das jetzt so ein bisschen Entwicklung und so?
Ja, das ist so eine Sache. Also, für mich ist eigentlich, also ich war ja lange Orchesterpräsident, 14 Jahre. Bin sehr stark im Orchester drin, habe mich immer interessiert für das. Beobachte das auch da in der Zentralschweiz. Ich habe 6 Orchester gespielt, inklusive Stadtorchester Luzern. Über Jahre, über 33 Jahre lang. Und gesehen, was alles läuft so. Die Sachen interessieren die Leute nicht mehr so. Oder es gibt zu viel Aufwand, sodass es einfach nicht mehr gut entwickelt. Wir haben das Orchester, ein gutes Orchester, aber es wird einfach nicht grösser. Weil der Nachwuchs kommt nicht, die gehen nachher, gehen die weg. Und wenn sie zurückkommen, ja, weißt, dann muss ich wieder üben, wie verreckt. Und ja. Und so geht es zusammen. Und das war natürlich früher nicht so, wenn man nichts anderes zu tun hatte. Ja, ich kann ein bisschen üben und dann kann ich dann wieder ins Orchester spielen. Heute ist das Angebot dermassen gross, dass das so verzettelt. Das ist das, was mich ein bisschen belastet, dass das zusammengeht.
Gibt es etwas, was du siehst, wo positive Entwicklung ist?
Ja, positiv. Positiv ist natürlich, dass wir so wie wir können leben eigentlich. Ich meine, mein Jahrgang hat noch wir haben nicht gelitten. Aber doch, wir haben noch in einer anderen Zeit gelebt, wo nicht einfach alles rum war. Was man den Jungen heute einfach bieten kann. Das ist einfach so.
Wobei, es wird vermutlich wieder etwas schwieriger. Ich denke, ja, du hast wahrscheinlich einen Jahrgang gehabt, wo ich ganz Aufschwung miterlebt hat.
Das
und
ist so.
Dann noch Corona und so gekommen ist.
Ja gut.
Bist du eigentlich schon wieder...
Bin ich schon durch. Schon draussen. Nein, also wir haben natürlich schon eine unheimliche Entwicklung erlebt. Auch Lohnentwicklung. Als ich zur Stifte rausgekommen bin, 1968, kann ich 960 Franken verdienen im Monat. Habe im Bossert gearbeitet. In 1963 habe ich dort angefangen als Hilfsarbeiter und hatte dort 2 Wochen Ferien gehabt als 14-Jähriger. Und nachher in der Stifte, ich meinte im ersten Lehrjahr, also 1964, auch noch 2 Jahre und nachher ist es dann auf und auf 3 Jahre. Das waren die Verbesserungen von riesigem Ausmaß. So dass man langsam das Gefühl hat, oh, jetzt sind wir da genau jemand.
Aber nicht nur mit schon, 5 Wochen Ferien im Ausland,
ja,
oder so.
Vergiss das kannst du vergessen. Das ist erst viel, viel später. Also eben, das ist so Entwicklungen, wo ob sie sind, wie verrückt. Und die Finanzen, die Löhne haben sich wesentlich verbessert, zum Teil ruckartig. Ich bin 1971 in einer Firma gewesen, und ich in der anderen gewechselt habe. Habe dort vorher KV gemacht und bin dann als technischer Kaufmann dort hin. Habe mich verbessert finanziell um etwa 300 Stutz. Und nachher ist im Mai von dem Jahr, als ich im Januar angefangen habe, sind meine Kollegen gekommen und haben gesagt, so, jetzt haben wir Gleitzeit und jetzt haben wir so und so viel Lohn. Und sie haben fast gleich viel gehabt wie ich. Am gleichen Ort, wo sie vorher gearbeitet haben. Platz Zug hat in einem Schlag alle industriellen Betriebe die Gleitzeit eingeführt und wesentliche Lohnverbesserungen gemacht. Schlagartig.
Was mich noch wundernimmt, bist du politisch selber auch mal aktiv gewesen?
Ich bin einmal im Vorstand von der CVP, so wie lang. Bin dann aber eben 3 Jahre, glaube ich. Es war gerade in der Zeit, als ich mich nachher auf Seminar konzentriert habe. Also ich bin ja mit 27 Jahren Seminar. Und bin gerade ein paar Jahre vorher im CVP-Vorstand gewesen. Da habe ich nachher natürlich müssen hören, besonders dann, als ich von Luzern gezügelt bin, dann ist fertig gewesen. Und nachher hatte ich das Gefühl, Musik machen können nur die es können. Aber politisch können alle sich engagieren. Also sollen die nicht können, Musik machen können, die sollen politisch machen und ich mache jetzt halt Musik. Und darum habe ich auch in 6 Orchester gespielt, plus nachher bei meinen Söhnen auch noch.
Finde ich ein super Schlusswort. Danke dir vielmal für das Gespräch. Und weiterhin beste Gesundheit und schön, wenn wir dich noch lange im Dorf sehen mit deinen Tafeln und den Bildern bei den Dorfführungen.
Danke vielmals auch. Danke dir auch, Tino. Alles Gute.